bestimmt mal wieder schaffen. Und wir haben gerade die heißen Tage überstanden. Gestern hatten wir, glaube ich, 36 Grad. Ich weiß nicht, wie warm es war in Hannover bei dir?
Ich habe nicht geguckt, aber es war zu heiß auf jeden Fall.
Ja, und heute ist immer noch einigermaßen heiß, aber es ist ein bisschen angenehmer. Deswegen mussten wir auf jeden Fall die Podcast-Aufnahme von gestern auch auf heute legen, dass man es überhaupt ein bisschen aushält, irgendwas zu machen. Heute ist jetzt der 5. August, so zur Info. Wahrscheinlich kommt diese Folge in gut einer Woche raus oder so. Denn jetzt Sonntag, also in zwei Tagen, da wird dann erstmal die letzte Aufnahme rauskommen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben so ein bisschen Vorsprung, weil ich ja beim letzten Mal gesagt habe, wahrscheinlich werde ich den brauchen. Ne? Mit so einem kleinen Kind kann man nie garantieren, dass man jede Woche so eine Aufnahme schafft. Da ist das wahrscheinlich ganz sinnvoll. Ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mit Hörerfragen starten, wenn du nichts anderes hast. Vielleicht können wir vorher ganz kurz vorweg einmal sagen, wir werden jetzt vermutlich, zumindest nach unserem Wissensstand, so ziemlich mit den meisten, zumindest so interessanten Hörerfragen, die nicht Doppelungen sind, durchkommen, die uns in der langen Sommerpause quasi zugesendet wurden. Das heißt, ich wage mich jetzt hier mal weit aus dem Fenster, aber alle Leute, die meinen, sie hätten uns in der letzten Zeit eine Frage gesendet, die wir dann noch nicht zur vollen Zufriedenheit beantwortet haben, die können uns dann nochmal schreiben. Das tut uns dann leid, weil ich immer nicht genau weiß, ob wir an der richtigen Stelle jeweils wieder ansetzen und so. Das ist ein bisschen schwierig teilweise zu koordinieren. Dementsprechend, genau. Also es kommt natürlich, wenn wir Fragen manchmal einfach doppelt oder dreifach bekommen, was vorkommt, gerade wenn es um schwarze Löcher oder so geht, euer Lieblingsthema, dann reden wir natürlich nicht immer wieder über dasselbe Thema, aber dann könnt ihr euch da quasi einfach mit beantwortet fühlen. Ansonsten sollten wir aber alles so ziemlich einmal angesprochen oder intern, also einfach über eine Nachricht oder E-Mail zurückbeantwortet haben, hoffentlich. Mal gucken, was da jetzt alles auf uns zukommt, Janis, an wütenden Hörern, an wütenden Fragestellern, weil wir sie einfach ignoriert haben.
Ja, der Physikteil von dem Podcast, das ist das Einfache, das ist relativ unkompliziert und das kriegen wir hin, aber ja. So Überblick über die ganzen Fragen, die wir kriegen, zu behalten, das ist manchmal schon ein bisschen komplizierter und schwieriger.
Ja, genau. Also, wenn ihr uns jetzt auf jeden Fall neue Fragen schicken wollt oder alte Fragen nochmal wieder schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun, entweder an unsere E-Mail mit der Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder ihr könnt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen und dort einfach Nachrichten senden auf Instagram oder Facebook, physik-geplänkel. So haben das auch die ersten paar Leute gemacht, denn ich gehe direkt mal in unsere Instagram-DMs rein und da fängt's an mit Robin. Und er schreibt, wenn die Anwesenheit von Materie den Raum komprimiert, heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass die Abwesenheit von Materie den Raum dehnt?
Nicht unbedingt. Es ist natürlich so, wenn man Materie hat, die den Raum gerade komprimiert hat und man nimmt die Materie wieder raus, dann wird der Raum ja quasi gedehnt, aber dass er wieder in den Zustand zurückkehrt, wo er ohne Materie schon war. Aber es ist nicht so, dass das Wegnehmen von Materie jetzt aktiv den Raum dehnt.
Gut, ich gehe direkt mal weiter, einfach sehr schön beantwortet. Die nächste Frage kommt von Ronny, oder zwei Fragen, wie er es schreibt zumindest. Und ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen, ehrlich gesagt. Das eine ist eher das Große, nämlich das Universum. Und er sagt ja, Massen bewegen sich ja wahrscheinlich immer hin zum energetisch günstigsten Niveau. Deswegen gibt es ja Planeten, die um Sterne kreisen oder Sterne, die ums Zentrum einer Galaxie kreisen und so weiter. Und er fragt, könnte es auch der Grund sein, warum das Universum relativ flach ist? Vielleicht kann ich mal darauf antworten, dass ich an der Stelle, glaube ich, nicht verstehe, warum das so sein sollte. Also ich verstehe den Zusammenhang nicht zwischen wir wollen dahin, wo es quasi am energetisch günstigsten ist, zu das Universum selber muss auf großen Skalen flach sein. Das heißt, Jonas, weißt du genau, was er meint? Verstehst du den Ansatz?
Nicht so ganz. Also ich meine, die Flachheit oder Nichtflachheit des Universums, das kann ja einmal geometrische Gründe haben. Einfach, dass die Raumzeit an sich eine bestimmte Geometrie hat, also zum Beispiel sphärisch. Oder dass es eben teilweise dadurch beeinflusst, wie viel Materie oder wie viel dunkle Materie oder wie viel sonstige ja Energiedichten da sind, die bestimmte Eigenschaften haben, die den Raum auf eine bestimmte Art krümmen oder strecken oder verändern. Also ich glaube, dieses Grundprinzip, dass sich Teilchen in der Physik so verhalten, dass sie eben ja immer versuchen, den Weg des der in extremalen Wirkungen zu nehmen. Das ist ja das, was so dahinter steckt, hinter allem, was dann auch in diesen Bahnen resultiert. Ich glaube, das ist relativ unabhängig davon, wie dann hinterher der Raum aussieht.
Ja, die zweite Frage hat so ein bisschen was damit zu tun, geht jetzt aber auf die mikroskopischen Skalen quasi runter und sagt, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Ja, okay, wir haben ja gerade gesehen, irgendwie Planeten bewegen sich auf diesen Orbits, auf Bahnen und auch Sterne bewegen sich auf solchen Bahnen. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich runtergehe, zum Beispiel zu Elektronen, die sich um Atomkerne bewegen? Da ist es ja irgendwie nicht mehr so, dass sie sich auf Bahnen bewegen, sondern da gibt es jetzt ja diese Orbitale. Warum weicht das denn jetzt auf einmal ab, wenn doch diese Bahnbewegung offensichtlich ja das energetisch günstigste ist? Weil das machen ja auf großen Zahlen, Skalen zumindest machen die das ja. Warum machen denn Elektronen jetzt nicht das energetisch günstigste?
Auch da ist es ja so, dass Elektronen schon das energetisch günstigste machen, aber es ist ja der Bereich, der von der Quantenmechanik regiert wird. Das heißt, da sind noch andere Regeln, die sagen, was ist denn energetisch günstig und was ist erlaubt und was kann so ein Elektron machen, wo kann es sich befinden? Und dann ist es eben so, wenn die Elektronen auf sehr niedrigen Energieniveaus sind, dann sind die quasi so verschmiert um das Atom rum, durch das Atom durch. Also die können ja auch teilweise Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Atomkern haben, in diesen Orbitalen. Also es ist nicht nur so, dass sie da auf einer Hülle sind, sondern die sind ja wirklich komplett da drumherum verteilt, wenn man sich das ein bisschen als eine Wolke vorstellen möchte. Aber das Interessante ist, wenn man von diesen niedrigen Energiezuständen, wo die so ja verschmiert, delokalisiert sind, weggeht zu hoch angeregten Energiezuständen, wenn man hoch genug geht, dann nennt man das Rydberg-Zustände, dann verhalten sich die Elektronen wirklich klassisch. Dann sind die wirklich auf so einem Orbital, nicht orbital, auf so einer, wie nennt man das denn, auf
Kreisbahn.
Auf einer Kreisbahn, genau. Dann sind die auf einer Kreisbahn wirklich unterwegs um diesen Atomkern rum. Und das kann man sich dann wirklich im Experiment auch anschauen. Dann kann man ja mit Lichtpulsen zum Beispiel gucken, wo ist jetzt gerade dieses Elektron zu verschiedenen Zeitpunkten. Und wenn man das dann ganz schnell hintereinander macht, sieht man, wie dieses Elektron eben um diesen Atomkern rumkreist auf einer definierten Bahn. Also bei sehr hoch angeregten Zuständen, wenn da sehr viel Energie drin steckt, dann können die wirklich lokalisiert sein und sich auf einer Bahn bewegen. Aber wenn wirklich diese Quanteneffekte vorherrschen, wenn das wirklich in einem niedrigen Energiezustand ist, dann ja, dann ist das sehr verteilt, verschmiert und das ist dann eben der günstigste Energiezustand.
Ja, genau, also sehr gut erklärt. Genau, diese quantenmechanischen Effekte, die verschmieren einfach diese perfekte Bahn eigentlich, ne? Weil die energetisch günstig ist es immer noch, genau dasselbe zu machen, wie auch im Großen und Ganzen. Einfach nur ein bisschen verschmierter, wenn man quantenmechanisch guckt. Gut, ich glaube, die letzte Frage, die ich hier gerade noch sehe bei Instagram, die ist ein bisschen technischerer Natur von Janike. Und sie schreibt, oder sie hat eine Frage, ich fasse das mal wieder kurz zusammen, zur Addition von Fehlerkonstanten. Vielleicht kann ich mal ein bisschen ausholen und anfangen, was vielleicht viele auch in der Schule mal machen, ist, wenn man eine elektrische Schaltung hat, dass man da so elektrische Widerstände hat in dieser elektrischen Schaltung. Und so eine klassische Schulaufgabe ist es dann normalerweise, so einen Gesamtwiderstand zu berechnen. Das heißt, man fasst mehrere Teilwiderstände quasi zu einem großen Widerstand zusammen. Und dieser Ersatzwiderstand, damit kann man dann ein bisschen einfacher rechnen, als wenn ich jetzt für diese ganzen kleinen Einzelwiderstände rechnen müsste. Und was man da normalerweise lernt, ist, dass wenn ich die in Reihe geschaltet habe, dann kann ich diese kleinen Einzelwiderstände einfach addieren zum Gesamtwiderstand. Und wenn ich die in Parallelschaltung habe, dann muss ich die Kehrwerte addieren und dann kriege ich den Kehrwert des Gesamtwiderstandes raus. Na, den muss ich dann nochmal wieder quasi eins durch diesen Kehrwert rechnen, damit ich dann den Gesamtwiderstand rauskriege. Das ist so das, was wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Und ähnlich kann man das auch machen, vielleicht kennt das auch der eine oder andere aus der Schule, wenn ich Fehlerkonstanten habe. Das heißt, ich gehe jetzt weg von Strom hin zu so klassischen Federn, zum Beispiel zu welchen, die ich aufhängen kann. Also ich habe eine Feder, die hänge ich auf und da habe ich dann unten ein Gewicht dran oder so. Wenn ich das Gewicht jetzt loslasse, dann wird sich die Feder um ein gewisses Stück ausdehnen. Ja, und je größer die Federkonstante, desto härter ist normalerweise diese Feder. Das heißt, umso weniger dehnt die sich dann aus bei dem gleichen Gewicht. Und diese Federn, die könnte ich jetzt auch, wenn ich mir das richtig vorstelle, entweder in Reihe oder parallel schalten quasi. Also ich kann jetzt entweder an eine Feder eine nächste hängen und nochmal wieder eine nächste und dann ganz unten erst das Gewicht. Ja, oder ich hänge die quasi so nebeneinander und dann das Gesamtgewicht quasi an diese Federn. Und da gibt es jetzt ein ähnliches Gesetz, wie ich quasi eine Gesamtfederkonstante mir aufschreiben kann oder errechnen kann, quasi um so viele kleine Teilfedern zu ersetzen. Und in dem Fall würde das ja, sogar genau andersrum sein, als wie bei diesem elektrischen Widerstand, wenn ich die ersetzen will. Nämlich, wenn ich bei Federn jetzt eine Reihenschaltung habe, dann müsste ich die Kehrwerte addieren, ja, um den Kehrwert des Gesamtfederwiderstandes oder der Federkonstante zu bekommen. Und bei einer Parallelschaltung würden die sich linear addieren, wenn man so will. Oder einfach die normalen kleinen Federkonstanten addieren. Ich hoffe, jeder kann doch so ungefähr nachvollziehen, wovon ich hier rede. Die Frage ist im Prinzip, warum ist das eigentlich bei Federn so? Also warum habe ich jetzt, wenn ich die in Reihe schalte, warum kann ich dann nur die Kehrwerte addieren? Das ist eigentlich die Grundfrage, weil das irgendwie so ein bisschen vielleicht komisch auf sie wirkt. Warum kann ich die nicht einfach linear addieren, diese kleinen Federn, wenn ich die untereinander hänge?
Ja, ich glaube, die Antwort verbirgt sich so ein bisschen darin, wenn man sich vorstellt, was passiert genau mit diesen Federn, wenn ich die aneinander hänge. Also wenn ich eine Feder habe und ich hänge da jetzt ein Kilo dran, dann sagt mir ja meine Federkonstante, wie weit dehnt sich jetzt diese Feder. Jetzt sagen wir mal, die dehnt sich um 10 cm. Ne? Dann habe ich meine Feder, Gewicht dran, 10 cm länger. Jetzt nehme ich eine zweite Feder, die genauso ist, und hänge die oben dran. Die merkt gar nicht, dass da eine andere Feder drunter ist, sondern die merkt einfach nur, da ist dieses Gewicht von einem Kilo und die hat jetzt die gleiche Federkonstante und dann wird sie sich auch um 10 cm strecken durch das Gewicht. Und das heißt, beide Federn zusammen haben sich jetzt insgesamt um 20 cm gestreckt. Und das ist jetzt genau dann, wenn man die Kehrwerte sich anguckt und das dann wie bei der Parallelschaltung in Widerständen macht, dann kriege ich eben die Federkonstante von dem Gesamtsystem raus. Ne? Ich habe ja plötzlich mehr Streckung, das heißt insgesamt eine kleinere Federkonstante. Und ich glaube, das kann man sich so vorstellen im Vergleich, dass die beiden einzelnen Federn quasi unabhängig voneinander wirken. Und ich gucke mir ja das Inverse vom Widerstand an. Ich gucke mir an, wie weich werden die, wie weit dehnen die sich. Nicht wie stark sträuben die sich dem Gewicht zu widerstehen, sondern wie weit dehnen die sich. Und beim Widerstand ist es ja so, da ist ja der Widerstand proportional zur Fläche. Das heißt, wenn ich eine größere Fläche habe, habe ich einen kleineren Widerstand. Ne? Also größere Fläche bedeutet, da kann mehr Strom durch pro Spannung. Und wenn ich jetzt zwei Widerstände parallel schalte, dann sind die auch wieder unabhängig voneinander. Das heißt, die sind nebeneinander. Ich habe insgesamt mehr Fläche, die sind unabhängig voneinander. Und da kommen dann diese Kehrwertrechnungen rein, weil ich ja im Prinzip die Durchlässigkeit, die Leitfähigkeit addiere und nicht den Widerstand. Und dann ist es, wenn ich jetzt bei den Federn die parallel aufhänge, da arbeiten die Federn dann zusammen. Das heißt, jede hält an dem Gewicht zusammen fest oder trägt ihren Teil dazu bei. Das heißt, insgesamt werden die sich weniger strecken. Das heißt, da wird die Federkonstante dann einfach addiert von den beiden. Und die Gesamtauslenkung ist weniger, weil die jetzt eben ja beide ihren Beitrag leisten. Und das ist bei Widerständen in der Reihenschaltung ja auch so, dass jeder Widerstand seinen Beitrag leistet und die da zusammenwirken, das heißt hintereinander geschaltet sind und dann eben auch da die Widerstände addiert werden.
Finde ich ein sehr schönes Bild, auf jeden Fall gut erklärt. Ich hoffe, das hat ein bisschen das Ganze anschaulich nochmal erklärt,
genau,
ohne dass wir jetzt zu viele Leute verloren haben, weil es sehr technisch wurde auf einmal.
Also es hilft immer bei solchen Sachen nicht unbedingt nur über Widerstände nachzudenken, sondern eben auch über die Leitfähigkeit, also das Inverse davon. Oder bei Federn nicht, wie stark hält die zurück, sondern wie stark gibt die nach und dann wird einem das
dafür ein bisschen klarer. Dafür haben wir ja bei elektrischen Widerständen haben wir auch den Leitwert. Ne? Das ist ja genau das Inverse des Widerstandes. Und im Prinzip kann man quasi eine Federkonstante von so klassischen Federn vergleichen mit dem Leitwerk in so elektrischen Schaltungen. Die würden sich dann gleich verhalten, wenn man so will. Gut, ich würde sagen, dann gehe ich einfach mal zur nächsten Frage. Und ich glaube, wenn ich mich nicht vertan habe, was wahrscheinlich der Fall sein wird, ist es vermutlich die letzte Frage für heute. Und die Ehre hat Thomas. Der schreibt uns nämlich und Moment, ich muss die Frage aus seinem Text rauslesen. Genau, er hat eine Frage zur Totalreflexion. Und er schreibt, was passiert eigentlich genau bei einer Totalreflexion auf atomarer Ebene, einem Spiegel oder auf einem glänzenden Autolack? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Material ist auf atomarer Ebene doch immer noch hochgradig uneben. Es müsste also streuen. Also ein Photon trifft ein Elektron, das nimmt ein höheres Energieniveau ein, fällt zurück und generiert ein neues Photon mit beliebigem Winkel. Habe schon einige Videos gesehen und habe gelernt, dass es mit dem Naturprinzip der minimalen Wirkung zusammenhängt. Ha, Jan, das hast du gerade drüber gesprochen. Das ist schon ziemlich abgehoben, schreibt er, dass ein Lichtteil alle Möglichkeiten durchprobiert, bis er mit der geringsten Arbeit oder Weg auf das Ziel trifft. Das mag bei der Lichtbrechung, zum Beispiel von Luft zu Wasser, eine plausible Erklärung sein, aber doch nicht bei einem Spiegel. Grüße, Thomas.
Doch. Kurze Antwort. Ja,
genau. Kurze Antwort, doch, genau. Trotzdem ist es interessant, was bei Totalreflexion natürlich passiert auf atomarer Ebene und wie gut das überhaupt geht. Ne? Also wir haben ja eine eigene Folge über dieses Prinzip der extremalen Wirkung. Ja, ich weiß nicht, ob das bei uns so hieß oder wahrscheinlich hieß es einfach Noether-Theorem, in dem wir darüber geredet haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube. Und da haben wir das auch noch mal ein bisschen besprochen. Aber das beschreibt vor allen Dingen erstmal, warum Licht überhaupt so läuft, wie es läuft. Das heißt, erstmal für einzelnes Licht quasi, warum geht es überhaupt gerade? Ja, warum breitet sich Licht gerade aus? Und warum hat es halt an, wenn es irgendwo reflektiert, das klassische Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel? Ja, das würde man so erklären. Und es ist so ein bisschen lapidar gesagt, dass es alles durchprobiert und sich dann für den kürzesten entscheidet. Wenn man es ein bisschen besser ausdrückt, würde man sagen, der kürzeste Weg ist der einzige, der sich quasi konstruktiv interferiert und alle anderen interferieren destruktiv. Und deswegen wird letztendlich der kürzeste Weg der sein, der wirklich durchlaufen wird. Das ist erstmal diese kurze Zusammenfassung. Die erklärt aber erstmal noch nicht direkt Totalreflexion, sondern erstmal nur, warum breitet sich überhaupt Licht überhaupt geradlinig aus und warum reflektiert es überhaupt an so einer Grenzfläche. Jetzt kann man natürlich über Totalreflexion nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, Jannis, wie siehst du das? Wissen alle Hörer ungefähr, was das ist, oder soll ich das nochmal erklären?
Kannst du ja mal kurz in einem Satz nochmal zusammenfassen, dass man da abgeholt wird, wo wir anfangen.
Ja, okay. Also wir haben ja, wenn wir von einem Medium in ein anderes gehen, also wenn wir so eine klassische Brechung haben, ne, dann bricht das Licht ja schon, wie gesagt, je nachdem, wie dieser Brechungsindex Unterschied ist. Das heißt, normalerweise, wenn ich von, sagen wir mal, von Luft in Glas gehe, an so eine Fensterscheibe oder so, dann gehe ich ja von einem optisch dünneren ins optisch dichtere Medium, von Luft nach Glas, und da wird dann zum Lot hingebrochen. Na, das heißt, das Licht wird so ein bisschen nach innen quasi gebrochen. Und bei sowas hätte man kein Problem, da hat man keine Totalreflexion. Da kann man maximal gehen bis halt 90 Grad, bis man genau, oder bis 0 Grad, je nachdem, wie man es definiert, bis man genau drauf fällt, senkrecht quasi, und dann würde es einfach gerade durchgehen. Alles wunderbar. Jetzt habe ich aber den anderen Fall, wenn ich jetzt von Glas nach Luft gehe, also zum Beispiel bei einer dicken Fensterscheibe, da muss ich ja erstmal rein ins Glas und dann muss ich auch wieder raus und dann gehe ich ja in die Luft rein. Ja, oder wenn ich zum Beispiel von Wasser in Luft gehe. Und dann hat man genau die ja entgegengesetzte Brechung. Dann breche ich nicht zum Lot hin, sondern vom Lot weg. Das heißt, ja, wenn ich so ein bisschen schräg in so eine Scheibe zum Beispiel reinleuchte, dann wird letztendlich, weil es muss ja auch wieder aus dem Glas rauskommen, wird das Ganze dann so ein bisschen immer mit noch spitzerem Winkel quasi weggeschickt, wenn man so will. Und wenn ich jetzt meinen Winkel, mit dem ich auf diese Fensterscheibe strahle, spitz genug mache, dann würde quasi dieser Winkel, mit dem es dann gebrochen wird, der würde über diese 90 Grad gehen. Das heißt, der würde quasi ja wieder rausgebrochen werden. Also der würde gar nicht mehr transmittiert werden, der würde dann reflektiert werden, weil er irgendwie mit 95 Grad oder so vom Lot weg quasi gebrochen wird. Das kann nicht sein. Ne? Sobald es wieder in der Fensterscheibe landen würde, dann wird einfach alles reflektiert. Und natürlich dann mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und nicht mit irgendwie 95 Grad oder so. Das heißt, ab diesem Winkel, wenn man spitz genug ist, das kann man auch sehen, ne, wenn man mal vor so eine Fensterscheibe geht und wenn man sich ganz nah davor stellt und so ganz schräg drauf guckt, dann sieht man, ab da wird es quasi ein Spiegel und kein Glas mehr, durch das ich durchsehen kann. Je nachdem, wie dick die Fensterscheibe ist und so weiter, hängt natürlich ein bisschen davon ab. Dann hat man eben diese Totalreflexion. Und jetzt ist durchaus die berechtigte Frage, erstmal, was passiert da eigentlich auf atomarer Ebene? Und zweitens, wie genau ist das eigentlich? Weil offensichtlich, du hast ja recht, ne? Es gibt ja Unebenheiten auf atomarer Ebene, eigentlich immer. Ja, ich kann ja nie was perfekt machen. Also klar, ich könnte jetzt irgendwie so eine perfekte Atomreihe mir bauen oder so, aber das wird ja bei keinem Spiegel oder bei keinem Fenster der Welt so sein. Und hat man dann überhaupt noch 100% Totalreflexion oder hat man die eben nicht mehr, wenn es diese Reinheiten gibt?
Ja, ich glaube, 100% ist immer so eine sehr, sehr absolute und eine sehr festgelegte Aussage. Natürlich kann es dann sein, wenn ein Photon von Aberbilliarden mal durchkommt, dann ist es keine 100% mehr. Aber für uns von der Messung her wäre es immer noch ununterscheidbar mit 100%. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wie man da vielleicht ein bisschen rangehen kann oder was man sich vorstellen kann, ist, erstmal, die Atome sind ja relativ klein, ne? Unter einem Nanometer. Und Licht jedenfalls im sichtbaren Bereich, hat ja Wellenlängen von ein paar hundert Nanometern. Das heißt, da sieht man schon, dass so eine Lichtwelle ja mehr Atome sieht, nicht nur eins. Das heißt, es mittelt so ein bisschen über diese einzelnen Atome und wird nicht so sehr von den einzelnen Positionen jetzt unbedingt beeinflusst. So als eine Gedankenstütze da, als ein Punkt dabei. Und das andere ist, dass, was ja so ganz grob passiert, ist, dass das Licht die Atome auf irgendeine Art in Schwingung versetzt oder die Elektronen auf irgendeine Art in Schwingung versetzt und die dann wieder Licht abstrahlen. Und das kann richtungsabhängig sein, auch bei einzelnen Atomen. Und was dann am Ende relevant ist, ist, mit welcher Phase wird das Licht dann wieder ausgestrahlt? Und wie ist das bei den einzelnen Atomen im Vergleich zueinander? Und in welche Richtung überlagern die sich dann konstruktiv und destruktiv? Und auch da ist es dann wieder so, wenn der Phasenunterschied so ein Bruchteil von einem Nanometer ist, weil die Atome so weit versetzt zueinander sitzen, macht das dann am Ende einen großen Unterschied oder ist das dann vernachlässigbar? Das ist wahrscheinlich auch die Frage, wie genau gucke ich hin? Das müsste man mal durchrechnen. Aber also Totalreflexion funktioniert schon ziemlich, ziemlich gut. Ich habe jetzt aber nicht auf die Schnelle gefunden, wie viel Licht dann wirklich da noch durchkäme. Ich würde vermuten, es ist sehr wenig, aber ein bisschen was kommt immer durch.
Aber klassische Streuung hat man natürlich trotzdem noch. Ne? Die Materialien sind ja nicht perfekt. Das heißt, es wird ja schon auch hier und da zu sowas kommen, wie er beschrieben hat. Absorption und dann hier und da auch mal wieder das Aussenden von Photonen durch diese Anregung und so weiter. Also da hast du vollkommen recht, das wird weiterhin stattfinden. Das ist ja ein Prozess, der ganz klassisch ist. Und genau das, was du auch schon beschrieben hast. Wir haben eben bei den meisten Materialien, die jetzt nicht Labor-grade sind, quasi, haben wir ja schon auch noch Unebenheiten, die ein bisschen größer sind, die quasi auf Mikrometer-Level oder so sind, wo dann das Licht das durchaus wahrnimmt und wo dann quasi das Licht schon sowas zum Beispiel macht wie Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, aber wo einfach den Winkel, die das Licht sieht, einfach durch so eine Unebenheit, wenn es da auf so einen kleinen Berg trifft oder so, der ganz anders ist als dieser globale Winkel quasi, den man eigentlich erwarten würde. Und dann wird es auf einmal entweder ganz anders reflektiert oder der Winkel ist halt auf einmal nicht mehr spitz genug, dass es zu einer Totalreflexion kommen würde. Und dann geht's halt da an der Stelle dann doch durch. Ne? Also wenn mein Material zu uneben ist, dann fällt das halt alles ins Wasser.
Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn ich so eine Totalreflexion habe, da habe ich ja die Vorstellung, das Licht trifft auf diese Grenzfläche und wird dann einfach hart reflektiert, da geht da nichts durch. Ne, also selbst wenn ich dahinter gucke und keine Photonen messe, würde ich sagen, da geht kein Licht durch, also wird das alles so reflektiert. Aber was trotzdem passiert ist, dass so ein, das nennt sich dann evanescentes Feld, durch diese Grenzschicht durchgeht. Also da ist noch elektrisches Feld, das dann so abfällt mit der Entfernung und relativ schnell abfällt mit der Entfernung. Das kann man noch dahinter detektieren. Und jetzt ist das Interessante, wenn ich jetzt nochmal so ein Medium wie das, was ich mir angucke, da nah dran bringe, dann kann ich es schaffen, das Licht dann quasi durch diesen Spalt durchtunnelt, dieser Totalreflexion trotzt und dann dahinter dem anderen Medium weiterpropagiert. Das heißt, obwohl es theoretisch total reflektiert wird, hält es seine Fühler noch so ein bisschen da aus, ne, so wieder von diesem Prinzip mit den Wegen. Und wenn es dann sieht, oh, da geht aber noch ein Weg weiter, da könnte ich noch irgendwie hinkommen mit so ein bisschen, Tunneln, dann kann es auch weiter propagieren. Das heißt, da kann man so eine Totalreflexion auch wieder auflösen.
Das gehört zu den trickreicheren Sachen, ne? Wenn man sagt, okay, eigentlich dahinter ist noch so ein bisschen was, das fällt dann so schnell ab wegen destruktiver Interferenz, aber ich kann dann eben doch was dahinter bringen, was dann diese Interferenz doch wieder konstruktiv machen würde. Und wenn es dann immer noch, wenn es nah genug dran ist, dass das Feld noch nicht so weit abgeklungen ist, dann kann es wieder aufschwingen quasi. Das ist das dann dieses Tunneln, von dem du redest. Und das ist wirklich dann, das sind so Spezialfälle, ne, die man so im Labor machen kann und wo man dann an die Grenzen dieser Theorien geht und da ein bisschen was ausprobieren kann, das wirklich spannend wird. Gut, Janis, ich habe wirklich keine weitere Frage mehr gerade gefunden. Also hier und da sind noch Fragen, aber ich glaube, die haben wir alle schon mal so entweder mitbeantwortet oder ich finde, sie passen einfach so überhaupt nicht, weil sie teilweise nicht so richtig physikalisch sind. Wir lassen das jetzt einfach mal auf uns zukommen. Also wer meint, nee, da war eine wirklich gute Frage und die haben wir übergangen, lasst es uns noch mal wissen. Und dann entscheiden wir selber, ob die wirklich gut war.
Schön gesagt.
Wir haben heute auch ein spannendes Thema mitgebracht, was auch schon mehrfach als Vorschlag kam, als Themenvorschlag, und zwar den Spin. Und wir haben in der kurzen Vorbereitung, die wir eben gemacht haben, kurz vor dieser Aufnahme, haben wir gesehen, okay, wir müssen das so ein bisschen teilen. Wir machen also heute so vor allen Dingen, was ist überhaupt Spin und was bedeutet das überhaupt genau und wie kann man sich das vorstellen? Und wir machen dann aber nochmal einen zweiten Teil, der dann so ein bisschen über, ja, was heißt denn das für uns, für Materie, für Zusammensetzung von Materie, fürs Wasserstoffatom zum Beispiel, da kann man es immer relativ gut erklären, für andere Quantenzahlen, für Wechselwirkungen, für irgendwelche Interferenzen, die man sieht und so weiter. Also da kann man diverse Sachen dann, ja, wo der Spin Auswirkungen drauf hat, ne, auf Elementarteilchen und wie die wechselwirken und so weiter. Das machen wir dann in einem zweiten Teil. Und heute ist es ein bisschen elementarer. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Wir haben ja schon ganz oft auch einfach quasi den Spin mal genommen und für andere Themen verwendet und so und immer so ein bisschen gedacht, na ja, jeder wird schon so eine Vorstellung haben von so einem Spin und irgendwie hat jeder vielleicht auch mal gehört, es gibt einen Up- und einen Downspin, ja, und weiß irgendwie, okay, da gibt's irgendwie zwei Zustände und Spin ist irgendwie quantenmechanisch. Und hat irgendwas vielleicht mit Drehimpuls zu tun. Und wir können ja jetzt mal ein bisschen versuchen, ein bisschen genauer zu werden. Ne? Wie stellen wir uns eigentlich einen Spin vor? Ja. Und wie hat man überhaupt einen Spin mal gemessen? Und was hat er jetzt wirklich mit dem Drehimpuls zu tun? Vielleicht so ein bisschen auf der Ebene quasi.
Genau, die einfache Erklärung ist ja, Spin ist eine Quantenzahl von den irreduziblen Darstellungen der eigentlichen orthochronen Lorentz-Gruppe.
Wir fangen einfach an, ja, ja, genau. Das ist super, toll.
Und damit ist das Thema dann eigentlich auch schon durch. Ja, das ist so der mathematische Hintergrund, aber wir versuchen das ein bisschen anschaulicher natürlich zu erklären. Das ist jetzt so, wenn man das als Gimmick mal irgendwo jemandem erzählen möchte und dann auf Nachfragen keine Antworten haben möchte, dann kann man das machen. Im Podcast ist das immer gut, weil da gibt's keine direkten Nachfragen.
Wir haben ja öfter mal, wir bringen ja öfter mal am Anfang so einen Satz und versuchen dann diese Wörter zu erklären. Das machen wir jetzt nicht explizit, sondern da reden wir nie wieder drüber. Und wir gehen das Ganze eher von der Theorie, eben nicht von der theoretischen, sondern von der experimentellen Seite an. Ne?
Genau.
Also wenn man über Spin nachdenkt, klar, Drehimpuls irgendwie mal gehört, wie hat das überhaupt angefangen? Wie hat man überhaupt vielleicht das erste Mal Spin gemessen? Vielleicht kann man ja von da starten, um dann zu sagen, okay, was müsste denn das überhaupt für Eigenschaften haben?
Ja, es gibt ja immer so diesen Standardversuch, wo man das erste Mal wirklich diesen Spin gesehen hat, gemessen hat, da ein bisschen was drüber gelernt hat. Das war 1922 von Stern und Gerlach, sogenannte Stern-Gerlach-Experiment. Das ist relativ simpel gemacht und ein sehr schönes Experiment. Und zwar hat man da Silberatome genommen und die durch ein inhomogenes Magnetfeld geschickt und gesehen, der Strahl von diesen Silberatomen spaltet sich irgendwie auf. Da habe ich zwei diskrete Spots am Ende, zwei diskrete Ansammlungen an Silberatomen, die sich anscheinend irgendwie unterscheiden müssen. Und ja, das hängt halt, wie gesagt, von dieser Wechselwirkung mit diesem inhomogenen Magnetfeld ab. Und das war so der Beginn, wo man gemerkt hat, da ist anscheinend eine Eigenschaft von Teilchen, die irgendwas mit Magnetfeldern, mit einem magnetischen Moment zu tun hat. Und später hat man auch gemerkt, es hat auch irgendwas mit einer Art Drehimpuls zu tun. Und Silberatome haben sich ganz gut dafür geeignet, weil die da, glaube ich, vor allem von einem Elektron dominiert waren, dessen Spin quasi dann die Eigenschaften von dem gesamten Atom, wenn das da durchfliegt, dominiert haben. Und ja, das heißt, man kann sich auch einzelne Elektronen theoretisch angucken, die haben auch diesen Spin. Das heißt, die haben irgendwie so ein magnetisches Moment, verhalten sich also wie so ein kleiner Stabmagnet, das heißt, die richten sich in Magnetfeldern so ein bisschen aus und wechselwirken damit und die haben eben so einen Drehimpuls, das heißt, wenn ich ja versuche, die jetzt irgendwie auf einer Kreisbahn zu halten, dann merke ich, da ist irgendwie noch so ein anderer Drehimpuls, der da mitwirken kann. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kann das eigentlich sein?
Ja, und hier ist schon noch eine Besonderheit, ne? Wenn ich mir jetzt so ganz viele kleine Stabmagneten vorstelle und so, und die sind, je nachdem, wie sie gerade da durchfliegen, in welcher Ausrichtung quasi, das wäre erstmal zufällig verteilt, würden sie eventuell auch ein bisschen entweder mehr oder weniger gerade in die Richtung dieses Magnetfeldes zeigen und würden ein bisschen mehr oder weniger in die jeweilige Richtung abgelenkt werden. Ne? Das heißt, was ich mir in dieser Vorstellung erstmal erwarten würde, wäre nicht zwei diskrete Spots, irgendwie oben und unten, dann hinten auf meinem Schirm, sondern ich würde zum Beispiel eine Linie erwarten, so eine klassische Linienverteilung, wo ich sage, okay, manche sind halt genau senkrecht dazu angeordnet, die würden gar nicht nach oben oder unten verschoben werden, die gehen gerade durch, manche sind so ein bisschen in die eine Richtung gekippt, die würden nur ein klein bisschen abgelenkt werden und manche sind extrem in die eine Richtung gedreht, dann würden sie halt maximal weit nach außen abgelenkt werden. Ne? Da würde sich so ein Muster ergeben, so eine Verteilung ergeben, aber genau das hat man eben nicht gemessen, sondern man hat wirklich diese zwei diskreten Spots gemessen. Die hätten natürlich einen kleinen, kleine Unsicherheit mit drin, aber dafür, es war schon eben keine Linie, sondern wirklich zwei sehr diskrete Spots. Das heißt, man hat hier irgendwie eine intrinsische Eigenschaft von diesen Atomen oder letztendlich auch Teilchen, wenn man das zurückführen kann auf Elektronen, die irgendwie was anderes ist als irgendwas, was sich in alle Richtungen beliebig drehen und ausrichten kann, sondern die hat irgendwie wirklich nur zwei Zustände und die waren in dem Fall ja abhängig und haben dazu geführt, dass es entweder nach oben oder unten geht.
Man könnte fast sagen, dass diese Eigenschaft oder diese Zustände, dass das quantisiert war.
Ja, und jetzt kann ich mich natürlich fragen, okay, man hat ja vielleicht auch mal Spin-Up und Down gehört und in diesem Experiment gibt es jetzt auch zwei Punkte, oben und unten. Was passiert denn jetzt, wenn ich zum Beispiel das ganze Ding einfach kippe? Ne? Wenn ich das einfach 90 Grad auf die Seite lege, was passiert dann? Und dann würde ich natürlich auch zwei Spots bekommen, aber die natürlich 90 Grad gekippt an der Stelle. Ne? Das heißt, ich hätte jetzt aber wieder quasi dieselben Eigenschaften, aber irgendwie scheint diese Ausrichtung davon abhängig zu sein, wie eigentlich mein äußeres Magnetfeld jetzt angelegt wird. Das heißt, wie ich das Ganze separiere, ist davon abhängig, wie mein äußeres Magnetfeld aussieht. Ohne das geht es nicht. Was man jetzt noch machen könnte, man kann das ein bisschen weiter treiben, dieses ganze Stern-Gerlach-Experiment. Man könnte zum Beispiel jetzt einen dieser beiden Spots quasi nehmen und den quasi durchlassen. Also ich separiere jetzt die beiden Strahlen und nehme nur eine Hälfte. Zum Beispiel den, der nach oben gegangen ist im ersten Experiment. Ja, und da baue ich jetzt einen zweiten Stern-Gerlach-Apparat, also wieder so ein inhomogenes Magnetfeld auf, aber in 90 Grad verschobene Richtung. Und trenne das jetzt wieder. Und das würde sich wieder genauso 50-50 trennen in zwei Spots, die jetzt quasi horizontal links und rechts liegen. Also ich kann das quasi nacheinander ausführen und je nachdem, wie mein Magnetfeld gerade liegt, würde das entweder in die eine Richtung und wenn ich dann eine davon nehme, würde es trotzdem in die andere Richtung wieder 50-50 separieren. Und dann wird es aber richtig spannend, weil jetzt könnte ich wieder einen dieser beiden Strahlen isolieren. Also ich nehme zum Beispiel beim ersten Mal nehme ich nur den oberen Strahl, dann nehme ich beim zweiten Durchgang nehme ich nur den linken Strahl. Ja, und jetzt nehme ich aber wieder einen Aufbau, so wie am Anfang. Also jetzt will ich wieder mein Magnetfeld so wählen, dass ich oben und unten separiere. Und jetzt werde ich wieder eine 50-50 Separation sehen von oben und unten. Also mein linker Strahl, der nachher rauskommt, der mal selektiert wurde von nur Teilchen, die nach oben gegangen sind, geht jetzt wieder nach oben und nach unten. Ja, das heißt, irgendwie habe ich den ersten Durchgang komplett vergessen. Ich erinnere mich über, also diese Teilchen erinnern sich gar nicht mal daran, dass sie mal gesagt haben, oh, wir haben aber Spin-Up quasi, wir sind mal nach oben gegangen, sondern jetzt sagen auch auf einmal wieder die Hälfte, nee, wir sind Spin-Down, wir gehen nach unten quasi, ja. Also man kann quasi dadurch, dass man das Ganze mal anders misst, wir haben ja zwischendurch einmal horizontal gemessen und es dann wieder vertikal gemessen, haben wir diese erste Messung quasi wieder vergessen.
Das heißt, sehr interessant. Das heißt, die zweite Messung hat quasi die erste Messung mit beeinflusst. Das ist ja dieses Typische, was man in der Quantenmechanik hat, dass man nicht Eigenschaften unbedingt völlig unabhängig voneinander beliebig genau messen kann oder festlegen kann, sondern dass es dann immer wieder zu so, ja, neuen Mischzuständen kommt und nicht zu so sogenannten Eigenzuständen, so reinen Zuständen, wo man genau weiß, aha, das zeigt jetzt irgendwie nach oben oder sowas und dann zeigt es jetzt nach rechts, aber eigentlich auch nach oben und dann wieder, sondern da kommt halt so eine Unverträglichkeit von diesen Messungen durch und dann, wenn ich das wieder in dieser vertikalen Richtung messe, bei diesem dritten Apparat, was du eben erzählt hast, dann ist das wieder so, als ob ich eine völlig beliebige Mischung habe, die ich zum ersten Mal messe und nicht was schon zweimal vermessen wurde.
Was ist denn jetzt dieser Spin überhaupt? Da haben wir jetzt ja gar nicht richtig drüber geredet. Also wir wissen jetzt ja schon ein bisschen mehr, wir sind jetzt ja weiter als Stern und Gerlach damals. Wie kann man sich das jetzt ja vorstellen? Also ich habe ja, glaube ich, angefangen, die meisten sagen ja irgendwie sowas wie ein Drehimpuls. Mhm. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es die Einheiten von einem Drehimpuls hat, ne? Also es skaliert quasi mit einem Drehimpuls und deswegen könnte man es sich so vorstellen. Aber man kann relativ einfach mit einer lustigen Überlegung kann man widerlegen, dass das sich wirklich dreht. Also dass es quasi was ist, was wir einfach nicht sehen oder so, sondern dass es quasi zum Beispiel bei einem Elektron wirklich nicht ein Elektron sein kann, was sich dreht, sondern dass es wirklich was anderes sein muss. Das kann man über zwei Wege machen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Drehimpuls ja damit zusammenhängt, wie schnell dreht sich so ein Teilchen und wie groß ist so ein Teilchen. Das sind quasi die einzelnen Parameter, die da eine Rolle spielen. Und jetzt kann ich entweder sagen, okay, wir kennen ja den Drehimpuls, also die Größe des Spins, ja, es skaliert ja mit einem Drehimpuls. wie groß müsste denn so ein Elektron sein, dass das passt? Und dann, wenn man das ausrechnet, kommt man zu einer Größe, die größer sein müsste als das ganze Atom, wo so ein Elektron normalerweise drin sitzt, deutlich größer. Es macht überhaupt keinen Sinn, so die Größe des Elektrons zu definieren. Wir können auch einen anderen Weg gehen. Wir können sagen, ja, Moment mal, also wir wissen ja, ein Elektron ist mindestens super, super, super klein. Ja, in einem Standardmodell der Teilchenphysik, was wir erkennen, da ist das Elektron ja ein Elementarteilchen, also unendlich klein. Ja, aber Physik und Unendlichkeiten, das mag ja irgendwie nicht stimmen. Es kann ja sein, dass es einfach nur so klein ist, dass wir es bisher noch nicht auflösen konnten. Kann ja sein. Aber dann kennen wir zumindest so eine obere Grenze. Wir können zumindest sagen, okay, es muss dann aber kleiner sein als das und das. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, also sehr, sehr klein, weil wir können schon sehr, sehr gut messen mit hohen Energien in Teilchenbeschleunigern, können wir ja sehr kleine Strukturen auflösen. Und dann kann man mal überlegen, okay, wenn man jetzt sagt, okay, das Elektron so und so groß müsste es sein. Ja, wahrscheinlich ist es noch kleiner. Wie schnell müsste es sich denn jetzt drehen? Jetzt können wir sagen, wie schnell könnte es zum Beispiel an der Oberfläche, wie schnell müsste es da rotieren? Und dann wird man feststellen, für den Drehimpuls, den es nachher haben müsste, wenn der Spin ein klassischer Drehimpuls wäre, wäre es viele, viele Male die Lichtgeschwindigkeit, mit der es sich da drehen müsste. Und je kleiner es ist, desto schneller müsste es sich drehen. Also wahrscheinlich wäre es noch viel schneller. Und man sieht schon, das macht keinen Sinn. Also es ist nicht wirklich so ein klassischer Drehimpuls durch eine Drehung des Elektrons, sondern es muss hier irgendwas anderes sein.
Ja, das heißt, ich habe eine Eigenschaft von diesen Elementarteilchen, die dafür sorgt, dass die Elementarteilchen sich so verhalten, als hätten sie einen klassischen Drehimpuls und als wären sie ein klassischer Stabmagnet. Aber es ist halt trotzdem eine fundamentale Eigenschaft. Und ich glaube, wenn man genau drüber nachdenkt, muss man sich das auch einfach so vorstellen. Das ist eine fundamentale Eigenschaft, genau wie die Masse von einem Teilchen. Ist auch der Spin einfach eine Eigenschaft von dem Teilchen. Und da kommen wir auch wieder zurück zu dem, was ich am Anfang kurz so eingeworfen habe mit diesen Darstellungstheorie und Gruppen und so. Das kommt im Prinzip aus den grundlegenden Eigenschaften von Raum und Zeit, aus der Relativitätstheorie. Die sagt dann einfach, dass Teilchen, die sich in dieser Raumzeit bewegen, auf eine kausale Art und Weise mit meiner Energieerhaltung, meiner Impulserhaltung und all dem, dass die eben so eine fundamentale Eigenschaft haben müssen, die aussieht wie ein Drehimpuls. Das ist einfach so eine fundamentale Sache, die dann eben da mathematisch rausfällt. Und das Schöne ist, man kann es eben auch in Experimenten beobachten. Das heißt, anscheinend haben die sowas. Aber eine wirklich bildliche Vorstellung ist dann eben immer so ein bisschen schwierig. Man kann sich das so ein bisschen annähern, dass man eben so eine kleine rotierende Kugel hat, die so ein Stabmagnet ist, aber man muss sich trotzdem immer wieder bewusst machen, es ist aber nicht so. Es ist nur eine Verbildlichung, dass man so ein bisschen damit arbeiten kann.
Und dieser Spin selber kann jetzt ja verschiedene Werte haben. Du hast selber gesagt, es ist quantisiert, ne? Das heißt, es sind diskrete Werte, keine kontinuierlichen Werte. Und wir kennen halt, je nachdem, welches Teilchen man gerade hat, hat das jetzt halt wie eine Masse, ne? Hat es einen verschiedenen Wert. Zum Beispiel gibt es Teilchen mit Spin 0. Na, da
gibt's genau
wir
eins.
Nicht so viele, aber ein bisschen kennen wir, nämlich das Higgs-Boson. Ne? Und dann gibt's Spin-1/2-Teilchen, zum Beispiel das Elektron, von dem wir gerade geredet haben. Und dann gibt's Spin-1-Teilchen und dann noch Vielfache davon quasi, wenn man so will. Ne? Und das ist quasi die Quantisierung, geht in diesen 1/2-Schritten, wenn man will. Man kann jetzt ja auch dann zusammengesetzte Teilchen betrachten, die dann einen Gesamtspin wieder haben, wo man einfach den Spin der Einzelteilchen addiert, wenn man so will. Das geht und das wird dann auch so klappen. Und ja, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wir haben ja auch gesagt, es hängt irgendwie davon ab, dass man ein äußeres Magnetfeld hat und dass man jetzt den Spin gemessen hat entlang eines äußeren Magnetfeldes.
Ja, das ist jetzt wie so eine interessante Sache, was du gerade erwähnt hast, das ist quasi die fundamentale Spin-Eigenschaft von einem Teilchen. Zum Beispiel ein Elektron hat Spin 1/2. Das ist der Wert von dem Spin. Aber was ich jetzt messe im Experiment, ist häufig sozusagen die Projektion von dem Spin auf eine bestimmte Richtung. Das heißt, wie viel von dem Spin zeigt in diese Richtung? Und eine schöne Richtungsangabe, die man machen kann, ist, dass man ein Magnetfeld vorgibt. Ein Magnetfeld gibt mir immer eine Richtung an. Und jetzt kann ich im Vergleich zu diesem Magnetfeld gucken, wie groß ist mein Spin auf diese Richtung bezogen. Das ist eine sogenannte Projektion in der Richtung. Und das ist dann eben das, was man zum Beispiel dann Spin-Up oder Spin-Down nennt. Das ist dann eben diese Ausrichtung von diesem Spin 1/2, entweder in Richtung des Magnetfelds oder entgegen der Richtung des Magnetfelds. Und jetzt wird es aber auch schon wieder ein bisschen komplizierter, denn der Spin zeigt nicht exakt in die Richtung des Magnetfelds, sonst wäre diese Geschichte, was du eben erzählt hast, mit, wenn ich in der einen Richtung messe und dann im 90-Grad-Winkel dazu und so, das würde dann nicht so funktionieren. Sondern man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, jetzt wieder so ein bisschen dieser Stabmagnet als Gedankenstütze, dass der, wenn das Magnetfeld in zum Beispiel jetzt in eine Z-Richtung zeigt, dass dieser Stabmagnet so ganz grob eine Komponente in die Richtung hat, die diesem Wert zum Beispiel plus in halb entspricht. Aber der rotiert jetzt, der präzisiert so ein bisschen um diese Richtung. Das heißt, er hat auch die ganze Zeit eine gewisse Komponente in X- und Y-Richtung, die im Mittel null ist. Das heißt, es ist so ja zufällig verteilt, aber sie ist trotzdem da. Und dadurch kommt es dann eben, wenn man diese Messungen so hintereinander schaltet, zu diesen ja konterintuitiven Eigenschaften, weil es eben nicht einfach wirklich nur in der einen Richtung ist, sondern immer auch so ein bisschen in den anderen Richtungen mit Komponenten hat.
Also dieser Spin würde quasi auf so eine Art Kegeloberfläche rundherum laufen in die Richtung, in die ich letztendlich messen will. Ne? Und ich messe dann die Präzision auf diese Richtung. Oder ich messe die Projektion, Entschuldigung, auf diese Richtung, die ich messen will letztendlich. Mhm. Genau. Und jetzt hat man ja verschiedene Spin-Arten. Ne? So hatte ich ja gesagt, ein halb und eins und so. Und die haben jetzt verschiedene Symmetrien. Das ist vielleicht noch eine Sache, die wir erwähnen könnten. Vor allem, weil es eine ganz lustige Sache gibt bei Spin-1/2-Teilchen, die man sich vielleicht so vorstellen kann, wie ich glaube, Stephen Hawking es mal beschrieben hat. Ganz, ganz lustige Analogie, wie ich finde. Wenn er gesagt hat, okay, wenn wir Spin 0 haben, dann würde man sich das nicht als so einen Vektor vorstellen, der entlang eines solchen Kegels quasi rundherum läuft, sondern würde man sagen, okay, Null, Spin 0 ist einfach ein Punkt. Ja? Mhm. Der würde aus allen Richtungen gleich aussehen, ist einfach so ein Punkt. Ein Teilchen mit Spin 1 wäre jetzt quasi so ein Pfeil, ja, der da jetzt so rumläuft in so einem Kegel und so, wie wir das eben beschrieben hätten. Und jetzt kann man sich das noch ganz noch höher vorstellen. Zum Beispiel ein Teilchen mit Spin 2 wäre jetzt so ein Pfeil in beide Richtungen. Also ich habe eine Linie und ich habe oben und unten einen Pfeil dran, wenn man so will. Das heißt, der würde schon, und jetzt kommt's, nach einer halben Umdrehung wieder gleich aussehen. Ne? Das heißt, Spin 1, klar, ganz klassischer Vektor, den drehe ich um 360 Grad, dann sieht er wieder so aus, wie er vorher war. Bei einem Spin-2-Teilchen, den muss ich nur einmal halb rumdrehen, dann sieht der wieder so aus, wie er vorher war. Da ist so eine gewisse, da ist eine andere Symmetrie quasi drin. Und das geht dann jetzt, das ist dann wieder schwerer vorzustellen, aber wenn ich jetzt noch höher gehe, dann muss ich den quasi immer weniger drehen, damit er wieder so aussieht wie vorher. Weil ich da quasi einen höheren Grad an Symmetrie mit drin habe. Spin-3-Teilchen, Spin-4-Teilchen und so weiter, muss ich nur noch irgendwie um 30 Grad drehen oder so, damit das System wieder genauso aussieht wie vorher. Das heißt aber auch in die andere Richtung gedacht, kleiner als 1 für Spin-1/2-Teilchen, das muss ich zweimal rumdrehen, damit es wieder so aussieht wie vorher.
Ja, es ist völlig verrückt, ne? Wenn man sich das so vorstellt, ich habe wieder diesen Stabmagneten, so als grobe Vorstellung. Der hat ja irgendwie einen Nordpol und einen Südpol. Und jetzt drehe ich den einmal rum, dass der Nordpol wieder in die eine Richtung zeigt und der Südpol in die andere Richtung, so wie vorher. Das heißt, wenn ich von außen drauf gucke, sieht das Teilchen genauso aus wie vorher, aber das ist nicht wirklich der Fall. Da gibt's dann noch, das nennt sich dann eine Phase in der Quantenmechanik, das ist immer so eine Sache von diesen Wellenfunktionen, die die Teilchen beschreiben, die haben auch eine gewisse Phase. Und die ist immer relevant, wenn es um Interferenz geht. Und das ist auch der Weg, wie man jetzt diesen Unterschied sieht, wenn ich nicht nur gucke, in welche Richtung ist dieses magnetische Moment ausgerichtet, sondern welche Phasenlage hat das eigentlich. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich vergleiche Teilchen, die ich in Ruhe lasse, mit Teilchen, die ich einmal herumgedreht habe um 360 Grad, dass sie quasi in die gleiche Richtung zeigen, aber weil sie Spin 1/2 haben, eben genau die entgegengesetzte Phase haben. Und was passiert, wenn ich die zusammenbringe, ist, dass sie dann destruktiv interferieren, ne? Weil die ja dann genau quasi mit einem Minuszeichen sich miteinander vermischen. Und das hat man zum Beispiel gemacht mit Neutronen. Man hat einen Neutronenstrahl genommen, den aufgeteilt und einen Teil durch ein Magnetfeld durchgeschickt. Und dieses Magnetfeld war genau so eingestellt, dass es eben genau diesen Spin einmal um 360 Grad gedreht hat, hat die dann wieder zusammengeführt und interferieren lassen und hat dann eben diese destruktive Interferenz gesehen. Und wenn man jetzt die konstruktive Interferenz wiederherstellen wollen würde, müsste man die eben nochmal um 360 Grad drehen, also insgesamt um 720 Grad drehen oder wie du gesagt hast, zweimal rum, damit es wirklich wieder genau das gleiche Teilchen ist und nicht nur gleich aussieht, aber diesen ja komplexen Phasenfaktor hat, der dann in Interferenzexperimenten wirklich sichtbar wird, aber für ein Einzelteilchen erstmal nicht an sich quasi sichtbar ist.
Ja, das ist eine interessante Eigenschaft von so Spin-Einhalbteilchen, die die anderen dann nicht mehr haben. Aber dass man Sachen zweimal rumdrehen muss. Ich meine, aus der Mathematik kennt man solche Räume. Da gibt's auch andere crazy Sachen quasi, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber dass man wirklich in der Realität was hat, was ich zweimal rumdrehen muss, damit es wieder das ist, was es vorher war, das ist schon eine Besonderheit von so Spin-Einhalbteilchen.
Was vielleicht auch noch ganz interessant ist zu Spin-Halb, Spin-1-Teilchen, die haben ja unterschiedliche andere Eigenschaften noch, ob man jetzt einen Spin hat, der halbzahlig ist oder einen Spin hat, der ganzzahlig ist. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht so im allertiefsten Detail drauf ein. Ich weiß nicht, ob wir da auch mal irgendwann das in der nächsten Folge machen, wenn wir ein bisschen mehr über die Anwendung reden. Aber was vielleicht wir auch schon mal irgendwann erwähnt haben, ist, dass ganzzahlige Spins, diese Teilchen nennt man Bosonen. Und die Teilchen mit halbzahligem Spin, also einhalb oder auch dreihalbe oder so, die nennt man Fermionen. Und der fundamentale Unterschied ist, ich kann beliebig viele Bosonen nehmen, Teilchen, die genau gleich aussehen und die an einem Ort quasi in einen Zustand bringen und die sind alle da an der gleichen Stelle und es passiert nichts Böses. Aber wenn ich versuche, zwei Fermionen, zum Beispiel zwei Elektronen, an einen Ort zu bringen, mit dem gleichen Spin in der gleichen Richtung, dann wollen die das nicht. Dann stoßen die sich quasi ab. Wenn ich jetzt die beiden aber mit entgegengesetzten Spins dahin bringe, dann passt das. Das ist zum Beispiel die Grundlage von Atomorbitalen, wie die da angeordnet werden. Das heißt, da gibt's so eine fundamentale Eigenschaft, das ist dann ein Bereich der statistischen Physik, wie diese Teilchen ja untereinander sich verhalten, wechselwirken, einfach nur aufgrund der Eigenschaft, welchen Spin sie haben.
Genau, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, das Pauli-Prinzip ist da die Grundlage, was du gerade gesagt hast. Und ansonsten könnte man sich ja fragen, bei so einem Atom, ne, warum ist es nicht so, dass einfach alle auf dem energetisch günstigsten Energieniveau sind? Also alle sind quasi in der innersten Schale und klumpen sich da. Und da sorgt eben genau dieses Prinzip, weil es halt eben Elektronen sind und damit Fermionen, die können nicht alle auf dem Haufen sein. Und dann müssen die halt ein bisschen zu spät kommen quasi, die können nicht mehr den energetisch besten Platz haben. Die sitzen dann halt ein bisschen ungünstiger weiter oben. Na, das ist dann einfach so. Und bei Bosonen ist es eben nicht so. Und da gibt's dann ja zum Beispiel Sachen wie das Bose-Einstein-Kondensat, wo dann quasi alle in so einer Art gleichen Zustand sein können wirklich und diese Teilchen komplett ununterscheidbar sind. Na, das ist dann das andere Extrem.
Ja, und diese Fermionen, die eben nicht in dem gleichen Zustand sein wollen, das ist ja auch das, was einen Neutronenstern davon abhält, direkt in ein schwarzes Loch zu kollabieren. Da sieht man dann, dass so eine statistische Eigenschaft von Elementarteilchen, so eine Quanteneigenschaft, auch im wirklich massiven makroskopischen Objekten einen wahnsinnig großen Einfluss haben kann. Das finde ich auch immer sehr faszinierend, diese Vorstellung. Auch da vielleicht so einen ganz kurzen Abstecher, woher kommen diese Sachen? Das ist wieder aus elementaren Eigenschaften von der speziellen Relativitätstheorie folgt eben, dass die Spin ein Halbteilchen eben ja diese Fermi-Statistik folgen, also diese Eigenschaft haben. Das kann man ganz grob darauf zurückführen, dass es immer so einen Grundzustand geben muss, also einen Zustand mit niedrigster Energie, der nicht einfach unendlich niedrig ist und dass die Bose...
Also Null. Unendlich niedrig ist ein schönes Wort für Null.
Und bei den Bosonen ist es, hat es was damit zu tun, dass wenn man ja bei raumartigen Abständen, also Teilchen, die quasi so weit auseinander sind, dass sie nie miteinander wechselwirken können, dass man die ja beliebig genau gleichzeitig messen können muss. Ne? Also da darf die Quantenmechanik dann nicht verbieten, dass sie jetzt irgendwie sich gegenseitig in der Messung beeinflussen. Und aus solchen Eigenschaften folgt dann eben, dass die Bosonen sich so schön zusammenklumpen können. Details, fortgeschrittene Vorlesung irgendwo, was wahrscheinlich theoretische Physik betrifft, könnt ihr das, richtig, wenn ihr wollt, nachgucken.
Ja gut, Janis, ich glaube, das war eigentlich eine ganz gute Einführung, bevor wir jetzt zu weit gehen und in irgendwelche Vorlesungen einsteigen. Und ja, wir haben jetzt natürlich die ganze Mathematik dahinter außen vor gelassen, ne, mit irgendwelchen Eigenwerten und Leiteroperatoren und so, das schenken wir uns.
Pauli-Matrizen,
machen wir dann beim nächsten Mal.
Spinoren.
Genau, nee, ja genau. Also es ging jetzt eher so um die experimentelle Vorstellung wirklich, die man vielleicht in so einem Podcast auch vernünftig folgen kann und so ein paar Vorstellungshilfen, die man sich hier und da mal ganz gut geben kann. Und beim nächsten Mal wird es aber dann auch nicht in diese theoretische Richtung laufen, sondern wie gesagt, ein bisschen, was passiert denn daraus? Ne? Wie baut sich denn daraus jetzt zum Beispiel so ein Atom aus? Was gibt's vielleicht noch für andere Quantenzahlen? Wie können solche Spins noch wechselwirken? Da gibt's noch was, das nennt sich dann Feinstruktur und Hyperfeinstruktur. Vielleicht können wir über solche Sachen reden, mal so als kleinen Vorblick. Und gibt ja verschiedene Elementarteilchen, die dann auch verschiedene Spins haben, die dann daraus irgendwelche Eigenschaften haben. Irgendwie sowas. Was genau wir dann da erzählen, haben wir noch nicht geplant, aber das sind so die Ideen, die wir zumindest haben. Und ich würde sagen, Janis, wir sind schon wieder lang genug dabei. Dementsprechend sollte das wahrscheinlich für heute reichen.
Das sollte auf jeden Fall reichen.
Nächste Woche soll konstant deutlich über 30 Grad haben. Also ich freue mich extrem hier im Dachgeschoss. Mhm. Mal gucken, ob wir dann irgendwann nachts mal aufnehmen oder so. Ich kann ja eh nicht schlafen. Ich habe dann einfach ein schreiendes Baby auf dem Arm oder so dabei. Da müssen dann die Hörer durch. Genau, aber ich wünsche wie immer allen und auch dir, Janis, noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche alle wieder, gesund und munter. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Nicht schlafen, ich habe dann einfach ein schreiendes Baby auf dem Arm oder so dabei, da müssen dann die Hörer durch. Genau, aber ich wünsche wie immer allen und auch dir, Janis, noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche alle wieder, gesund und munter. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Bis zum nächsten Mal.